Nationale und kantonale Volksabstimmungen im Vergleich. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüsse zu einer neuen Sendung. Politische Mitsprache geniesst in der Schweiz einen hohen Stellenwert. Dank unserer direkten Demokratie stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung pro Jahr durchschnittlich über rund ein Dutzend Vorlagen ab. Die jüngste Vergleichsstudie zu Volksabstimmungen vom Zentrum für Demokratie in Aarau zeigt aber auch, dass es gerade zwischen nationalen und kantonalen Abstimmungen grosse Unterschiede gibt. Von wo kommt die unterschiedliche Handhabung in der Praxis? Stimmen wir mehr oder weniger ab als früher? Und welche Rolle spielen auf dem Nebenfeld der reinen Zahlen Parteien und Medien? Ein Haufen Fragen, wo wir probieren, diese Woche Antworten darauf zu geben. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Herzlich willkommen, Robin Guth, Politikwissenschaftler an der Universität Zürich und am Zentrum für Demokratie, wo sich mit aktuellen Fragen zur Demokratie auf regionaler, nationaler und weltweiter Ebene befasst. Robin Guth ist unter anderem auch Projektleiter dieser neuesten Vergleichsstudie. Vielleicht gerade mal zum Anfangen. Generell wird in den meisten Kantonen weniger abgestimmt als auf Bundesebene. Das erstaunt jetzt vielleicht den einen oder anderen. Warum ist das so?
Also mich hat das auch sehr erstaunt, weil als durchschnittliche Stimmbürgerin oder Stimmbürger kommen sie das gar nicht mit über, weil sie einfach nicht so oft den Kanton wechseln, in den meisten Fällen. Aber wir haben herausgefunden, dass jetzt zum Beispiel eine Zürcher Stimmbürgerin, dass die, wenn sie 70 ist, hat die etwa 600 Mal abgestimmt. Und jetzt genau die gleiche Person, wenn die im Kanton Freiburg wohnen, dann hat die nur etwa 100 Mal abgestimmt über kantonale Volksabstimmungen.
Also das ist eigentlich so im Volksmund gar nicht bekannt, dass nicht alle Kantone gleich viel abstimmen. Haben denn die anderen Gesetze?
Genau, die haben andere Gesetze. Also die Verfassung, die kann sich ja jeder Kanton selber geben. Es gibt gewisse Mindestvorgaben, also es gibt ein obligatorisches Verfassungsreferendum. Die Volksinitiative muss vorhanden sein. Und sonst sind die Kantone eigentlich frei, wie sie die direkte Demokratie umsetzen. Und genau das machen die Kantone. Die haben das Instrument oder den Werkzeugkasten von der direkten Demokratie, die sie haben, tun sie völlig unterschiedlich handhaben, und das führt dann zu den unterschiedlichen Zahlen, die wir dann sehen.
Also es kommt tatsächlich jetzt in der Schweiz darauf an, in welchem Kanton ich wohne, zu wie viel Mal ich darf abstimmen oder nicht.
Genau, das hängt sehr stark vom Kanton ab und auch über was sie abstimmen und wie die Abstimmungen ausgelöst werden, das hängt wieder auch genau von dort ab, wo sie wohnen.
Wenn Sie sagen, wie die Abstimmungen ausgelöst werden, also jetzt landläufig geht man davon aus, es gibt verschiedene Gefäße, wo man darüber darf oder muss abstimmen. Offenbar nicht, weil sonst würden nämlich alle Kantone gleich abstimmen.
Ja, genau. Also es gibt ja wie im Großen und Ganzen drei verschiedene Arten von Volksabstimmungen. Also sie haben das obligatorische Referendum, das wird eigentlich immer dann ausgelöst, wenn zum Beispiel die Verfassung soll geändert werden.
Das ist in allen Kantonen der Fall.
Das ist, soweit ich weiß, in allen Kantonen und auf Bundesebene der Fall. Genau. Dann haben sie die Volksinitiative. Also wenn Sie oder ich eine gute Idee haben, dann sammeln wir Unterschriften und dann kommen mit dieser Idee vor das Stimmvolk und dann stimmt das Stimmvolk über die Idee ab. Und dann haben sie das Gesetzesreferendum. Also wenn jetzt ein Gesetz, das im Referendum untersteht, wenn Sie jetzt mit dem nicht einverstanden sind, können Sie ebenfalls Unterschriften sammeln und dann kommt das ebenfalls zur Abstimmung. Aber das ist natürlich auf Gesetzesebene und nicht auf Verfassungsebene, wo dann darüber abgestimmt wird.
Wenn man jetzt vielleicht so das bekannteste Konstrukt oder das, was man am meisten davon hört, sind die Volksinitiativen. Ja. Wo Sie sagen, ja, wenn man eine gute Idee hat, kann man genug Unterschriften sammeln. Aber auch dort stimmen wir deutlich mehr über Volksabstimmungen ab auf Bundesebene wie auf kantonaler Ebene. Warum ist das so?
Ja, ich kann mir vorstellen, wir haben das jetzt nicht im Detail untersucht, aber einerseits sind die Unterschriftenhürden in den Kantonen, die sind oft höher. Also in einem Kanton brauchen sie prozentual mehr Unterschriften als auf Bundesebene von der Stimmbevölkerung. In den meisten Kantonen ist das so und das macht es für sie natürlich schwieriger, die Unterschriften zu sammeln. Und das Zweite ist, dass einfach kantonale Anliegen, dass dort oft das Interesse tiefer ist. Und das macht es natürlich schwieriger, um die Finanzen aufzutreiben, die sie brauchen, um die Unterschriften zu sammeln. Das macht es auch schwieriger, um die Leute davon zu überzeugen. Die Leute haben vielleicht noch nicht von ihrem Anliegen gehört. Und durch das ist es halt schwieriger, so eine Initiative zu lancieren.
Also, da hat es ganz viele Punkte drin. Also, zuerst vielleicht will ich gerade dort ansetzen, es braucht verhältnismäßig mehr Aufwand im Kanton wie im Bund. Jetzt könnte man ja sagen, in ganz vielen Bereichen passen wir gewisse Zahlen, gewisse Hürden, passen wir am Bevölkerungswachstum an. Vielleicht müssen wir das mal da sagen. Das haben wir auf Bundesebene so nie gemacht, oder?
Nein, also wo das Frauenstimmrecht eingeführt wurde, hat man die Unterschriftenhürden angepasst.
Das ist doch jetzt schon ein paar Jahre her, auch in der Schweiz.
Ja. Aber es wird natürlich immer einfacher, weil halt die Stimmbevölkerung immer mehr wächst. Also sie haben immer eine größere Stimmbevölkerung, aber die Unterschriftenhürde ist immer die gleiche.
Wie berücksichtigt, also wir dürfen ja nicht vergessen, wenn man Stimmbevölkerung sagt, dass also wir müssen sagen, was, etwa rund ein Drittel von der Bevölkerung, oder was würden Sie sagen, jeder Vierte, jeder Fünfte kann nicht abstimmen. Gehört nicht, oder das ist, Stimmbevölkerung ist nicht gleich Bevölkerungszahl oder genau, Bevölkerungswachstum. Genau. Oder wenn jetzt die einen, also das Bevölkerungswachstum ist ein grosses Thema in diesem Land, das heisst aber nicht, dass es gleichzeitig wächst wie die Stimmbevölkerung, oder?
Das ist ja so, ja. Also die Stimmbevölkerung, das sind natürlich nur die Schweizerinnen und Schweizer über 18 oder über 16 im Kanton Glarus. Und das ist nicht das Gleiche wie die Wohnbevölkerung, genau.
Aber auch die nimmt zu.
Das nimmt zu.
Genau. Der andere Punkt ist, dass die kantonalen Anliegen nicht so attraktiv sind. Jetzt, von wo kommt das? Weil, ganz ehrlich, also was im Kanton entschieden wird, spüren Sie und ich sehr viel schneller und sehr viel näher, als was auf Bundesebene entschieden wird. Wieso scheint das dann das Gros der Stimmbevölkerung weniger zu interessieren?
Das ist so. Also was im Kanton entschieden wird, das kann unmittelbare Auswirkungen auf unser tägliches Leben haben. Oder noch viel mehr, was in der Gemeinde entschieden wird. Also die Strasse, Schulen und so weiter. Ich habe das nicht vertieft untersucht, aber ich stelle mir vor, einerseits berichten die Medien viel mehr über Bundespolitik. Dort werden die grossen Fragen jetzt in der Schweiz behandelt. Klimaschutz, Rente, wie stellen wir das Gesundheitssystem ganzheitlich auf. Das wird also in der Bundespolitik behandelt. Und kantonale Politik, das ist vielleicht ein bisschen sperriger für die Leute. Das sind so vielleicht eher technokratische Entscheide. Sollen wir ein neues Schulhaus bauen in der Gemeinde oder wie werden wir unsere Strassen regeln und so.
Aber es ist ja, es hat auch wieder direkt, also ein neues Schulhaus kostet viel Geld, ja. Sprich, hat dann vielleicht einen Einfluss auf den Steuerfuss von einer Gemeinde. Die Bevölkerung wächst, wir brauchen ein neues Schulhaus, sonst haben wir riesige Klassen oder sonst ein Problem oder Containerschulhäuser. Also das würde mich direkt betreffen und trotzdem interessiert es mich, also abbildet auf die Stimme, aufs Abstimmen weniger.
Ja, das scheint die Leute weniger zu interessieren. Wir sehen das auch bei der Stimmbeteiligung. Also wenn Sie eine kantonale Abstimmung haben, wo gleichzeitig keine nationale Abstimmung stattfindet, ist die Stimmbeteiligung etwa 10% tiefer, als wenn gleichzeitig eine nationale Abstimmung stattfindet.
Losgelöst vom Thema?
Egal,
also einfach allein die Kopplung macht das aus?
Über die Zeit, im Durchschnitt, macht das ungefähr 10% an der Stimmbeteiligung aus.
Was sagen Sie? Wir haben durchschnittlich die 4 Abstimmungstermine. Jetzt haben die Kantone, sie müssten nicht immer dann, die könnten auch sonst, aber haben natürlich das auch gemerkt, dass das etwas hilft in Sachen Stimmbeteiligung. Aber wenn man jetzt schaut, man hat so das Gefühl, man stimmt immer weniger über kantonale Vorlagen ab. Also jetzt auch am 9. Februar haben wir die Umweltgerechtigkeitsinitiative auf Bundesebene, Kanton Zürich, vielleicht nicht in allen Kantonen, aber im Kanton Zürich stimmen wir über gar nichts ab.
Ja, also wir haben das auch festgestellt, wir haben das über die Zeit angeschaut und wir haben wirklich festgestellt, dass Kantone immer seltener abstimmen. Also wir haben die
Weil
Daten...
Weil alles schon geregelt ist, oder was?
Ja, einerseits vermuten wir, dass Verfassungsänderungen stattgefunden haben, dass es weniger obligatorische Abstimmungen gibt, also weniger Sachen, wo die Regierung oder das Parlament entscheidet, dass darüber abgestimmt werden muss. Aber andererseits gibt es wirklich auch weniger kantonale Volksinitiativen, haben wir gemerkt. Und wieso das so ist, das haben wir noch nicht im Detail untersucht.
Sie haben vorher gesagt, ja, die Medien berichten halt lieber über die grossen eidgenössischen Vorlagen wie über kantonale Anliegen. Jetzt, die Medien ist die eine Geschichte, oder? Aber ich würde jetzt sagen, können wir da noch die Rolle der Parteien mal noch drin hineinnehmen, weil das wäre ja in ihrem ureigenen Interesse, dass es in den Gemeinden respektive in den Kantonen, dass da eben darüber abgestimmt wird und vorgespurt wird, vielleicht für Bundesanliegen. Und je nachdem, dann würden auch die Medien darauf aufspringen. Aber wenn es gar keinen Wahlkampf gibt, gar keine Initiativen gemacht werden, dann ist es für die Medien auch schwierig, darüber zu berichten. Oder? Also, was ist die Rolle der Parteien in dieser ganzen Übung?
Also, Parteien haben ja vor allem auf Gemeindeebene haben die auch schon, also haben die Rekrutierungsprobleme. Also, das sehen wir jetzt wirklich vor allem auf Gemeindeebene, dass man keine Leute mehr findet, um die Gemeindeposten zu besetzen.
Also in der Exekutive jetzt?
Ja, oder auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und das wäre ja, also in der Schweiz sind ja Gemeinden und Kantone eigentlich die Versuchslabore von der Politik. Also wir testen mal etwas, wir schauen, funktioniert das nicht. Und dann versucht man es bundesweit einzuführen. Und das Gleiche halt mit dem Personal. Also wenn ich das Personal auf tiefer Ebene nicht richtig finde, habe ich natürlich später auch auf Bundesebene Probleme, das Personal zu rekrutieren und auszubilden als Partei. Und ich kann mir vorstellen, dass halt einfach auch für Parteien, dass halt Bundespolitik eine größere Sichtbarkeit auch generiert.
Aber wenn man jetzt, also es ist sicher nicht für jeden Kanton gleich, aber wenn man jetzt den Kanton Zürich anschaut, ich meine, wir haben etwa ein Budget von rund 20 Milliarden, das ist ein Viertel vom Bundeshaushalt. Da kann man ja schon nicht sagen, also Versuchslabor, okay, Versuchslabor, aber da kann man nicht sagen, das ist nicht wichtig. Also das macht das, drum, also da, mit dem habe ich jetzt schwierig Mühe.
Nein, ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist. Ich sage einfach, dass Parteien auf Bundesebene jetzt mal über den Kanton Zürich herausdenkt, einfach eine größere Sichtbarkeit haben mit ihren Anliegen und mit ihren Ideen. Und auf Kantonsebene haben sie halt wirklich auch mehr gebundene Ausgaben. Also wir haben ein Schulsystem, das finanziert werden muss. Wir haben ein Gesundheitssystem, das finanziert werden muss. Und da ist natürlich dann auch ihr Handlungsspielraum dementsprechend kleiner als Politikerin oder als Politiker.
Also gut, wir müssen jetzt fairerweise sagen, Sie haben das ganz am Anfang gesagt, im Kanton Zürich stimmen wir bedeutend mehr ab als in anderen Kantonen. Gibt es dann, also kann man sagen, hat es mit der Grösse und mit der Wirtschaftskraft etwas zu tun, wie viel abgestimmt wird? Also kann man sagen, in den grossen Kantonen wird mehr abgestimmt oder in den wirtschaftsstarken Kantonen wird mehr abgestimmt wie in den kleinen wirtschaftsschwächeren? Oder ist das etwas, das nicht funktioniert?
Teilweise kann man das vielleicht sagen. Ich vermute, das hängt auch noch mit der politischen Kultur zusammen. Sie haben in der Romandie, oder die meisten Kantone in der Romandie sind eher am unteren Ende dieser Skala. Das gleiche mit dem Tessin.
Also in der Anzahl Abstimmungen?
Genau, die stimmen weniger oft ab als Deutschschweiz. Und ich vermute, das hat auch wirklich mit der Kultur in diesen Kantonen zu tun, mit dem Staatsverständnis, mit dem Verständnis, was die Bürgerin oder die Bürgerin soll und darf entscheiden. Aber klar, sie haben jetzt in wirtschaftsstarken Zentrumskantonen haben sie vielleicht einfach mehr Themen, wo darüber abgestimmt werden muss. Also das müsste man noch vertiefter untersuchen, was genau die Faktoren sind, die zu dem führen.
Also Sie haben jetzt gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, so einer Art kleinen Röstigraben.
Ja.
Gibt es auch einen Stadt-Land-Graben? Das gibt es ja bei Abstimmungen häufig, wenn man dann analysiert und Zahlen bekommt, sagt man, ja, das ist typisch, das ist eine Stadt, also die Stadt hat entschieden oder das Land hat entschieden. Gibt es da auch Unterschied in diesem Bereich jetzt?
Ja, das ist schwierig zu untersuchen, weil jetzt gerade der Kanton Zürich, der hat ja Stadt und Land. Also dann kann ich ja nicht sagen, das liegt jetzt ja, dass die städtische Bevölkerung mehr will abstimmen oder so. Weil wir haben ja auch gerade noch eine ländliche Bevölkerung auch noch dazu. Also das müssen wir auch noch stärker untersuchen. Wir sehen immer in den Resultaten natürlich immer einen Stadt-Land-Graben. Aber in der Anzahl Abstimmungen ist das wahrscheinlich schwierig, um so festzumachen.
Was würden Sie sagen, Volksabstimmungen, man hört ja immer, vor allem, wenn dann mal eine Volksabstimmung angenommen wird, dann sagt man wieder, es ist jetzt erst die zweite oder erst die dritte überhaupt. Auf nationaler Ebene Sind wir da konstant, was Volksinitiativen anbelangt? Oder geschuldet auch dem, dass es ein bisschen einfacher geworden ist mit den Unterschriften, gibt es mehr zunehmend Abstimmungen über Volksinitiativen?
Also national nimmt die Zahl der Volksinitiativen leicht zu, meines Wissens. Was sehr spannend ist, ist die Annahmequote zu vergleichen bei der Volksabstimmung. Also die ist national, ist die bei etwa 10%. Also bei jeder zehnte Volksinitiative wird angenommen. Und in den Kantonen ist die fast bei 30%. Also es ist schwieriger, in den Kantonen Initiativen zu lancieren. Aber wenn sie sie mal lanciert haben, haben sie viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass die angenommen wird.
Das ist, da tun Sie mir natürlich in Böllen zustimmen, weil dann frage ich Sie natürlich, warum ist denn das jetzt so?
Ja, wenn natürlich die Hürden höher sind, dann überlegen Sie sich vielleicht zweimal, bevor Sie Initiativen lancieren auf also, kantonaler
Ebene. Anliegen ist ein Schleuers, oder was?
Wahrscheinlich.
Oder Mehrheitsfähiger.
Mehrheitsfähiger. Also Sie wissen, also bevor ich mir die Mühe mache und die Unterschriften sammle, ja, da steht vielleicht eher eine Mehrheit dahinter, hinter dem kantonalen Anliegen, das ich hier portiere. Oder es hat einfach mit den Hürden zu tun. Also, Anliegen, die die Bevölkerung nicht interessieren, da sammeln sie die Unterschriften gar nie. Und auf nationaler Ebene da sammeln sie noch schnell die 100'000 Unterschriften. Vor allem, wenn sie eine Gewerkschaft hinter sich haben oder eine Partei, dann ist das keine richtige Hürde in dem Sinn.
Was würden Sie sagen, ich will noch mal zurückkommen auf das politische Klima, auch auf, ich sage jetzt mal, spürbar, vielleicht ist es nicht faktenbasiert, aber spürbar eine zunehmende Polarisierung. Was hat das für einen Einfluss darauf überhaupt, dass man partizipiert an diesem System? Sie haben vorher gesagt, wenn schon kantonal, dann immer gebunden mit nationalen, dann ist es die Chance grösser. Aber auch dort haben wir ja zum Teil eine Stimmbeteiligung, wo man sagt, ja, hey, eigentlich ist das wahnsinnig wenig.
Das ist so. Also je polarisierender das Thema und je mehr das medial aufbereitet wird, desto höher ist natürlich die Stimmbeteiligung am Schluss. Und das wirkt sich auf alle Abstimmungen aus, die an diesem Tag zur Abstimmung kommen. Also alle Vorlagen. Wenn Sie jetzt ein Thema haben mit einer sehr hohen Polarisierung, dann haben Sie eine höhere Stimmbeteiligung bei allen Vorlagen an diesem Tag. Also das heisst, in eine Richtung ist eigentlich für die Stimmbeteiligung ist es noch gut, wenn Sie eine höhere Polarisierung haben oder eine höhere mediale Aufmerksamkeit. Aber Sie können sich natürlich fragen, wenn mir das wirklich, dass das Thema polarisiert ist oder die Stimmbevölkerung, dass da irgendwie ein Streit entsteht und polarisieren.
Aber es kann ja dann eigentlich auch nicht sein, dass ich eine Volksinitiative, wenn Sie sagen, gerade wenn ich eine Partei oder eine Gewerkschaft im Rücken habe, die vor allem lanciere, weil ich weiss, dass das Thema polarisiert. Ich kriege Medienaufmerksamkeit, aber an und für sich ist das vielleicht jetzt nicht gerade genau das, was der Staat braucht.
Ja gut, als Partei überlege ich mir natürlich, wie komme ich möglichst viele Stimmen über, wie tue ich meine Themen geschickt politisch platziere. Und als Partei bin ich natürlich auch davon überzeugt, dass das, was ich mache, dass das im Interesse der Bevölkerung ist. Und darum ist das natürlich eine Strategie, die sich entfahren in einem Wahlkampf oder vor einer Wahl oder auch losgelöst von Wahlen ist, die Themen, die wichtig sind, da zum Beispiel eine Volksinitiative zu lancieren.
Gut, kann man sagen, wir haben so ein austariertes System, dass es das dann wieder ein bisschen korrigiert, weil es heisst zwar das erste Mal salopp gesagt, in der Schweiz ist das Volk der Souverän und hat das Sagen, aber die Volksinitiative, die vielleicht polarisiert, ein bisschen extrem ist und vielleicht angenommen wird, die kommt nachher ins Parlament. Und das Parlament tut sie dann, ich sage jetzt mal, umsetzen und je nachdem halt auch wieder ein bisschen strählen. Also das Parlament setzt so am Volk dann schon auch wieder Grenzen.
Also das Parlament setzt ja am Volk schon vorher Grenzen. Es muss jetzt zwingend ein Völkerrecht eingehalten werden mit einer Volksinitiative. Also man kann nicht einfach über alles abstimmen.
Ja, aber da haben sie jetzt auch nicht grosse Hürden. Oder? Also, das sind für eine Volksinitiative.
Genau, also es wird relativ restriktiv gehandhabt. Also das Parlament mischt sich da nicht gross ein. Aber Sie haben recht, am Schluss behandelt das Parlament die Umsetzung von dieser Initiative wieder. Und das ist in der Vergangenheit ist das ja oft Kritik gewesen. Ja, wie stark wird das umgesetzt? Was will das Volk überhaupt? Genau, und am Schluss ist das wieder ein politischer Entscheid, der da rauskommt, wie das umgesetzt wird, eine Initiative.
Eben. Und wenn das Volk dort darüber ausbordet, dann wird es meistens gestutzt im Parlament, oder?
Ja, ist die Frage, was darüber ausbordet heisst. Also am Schluss ist es ja immer eine Interessensabwägung, die das Parlament vornimmt.
Es muss eine Mehrheit ja dann, also es muss ja genau. Dann wieder mehrheitsfähig genau. Sein. Also darum wird es nicht ganz so polarisiert sein, oder? Weil da gibt es keine Mehrheit im Parlament.
Genau, also das Schweizer politische System ist ja sehr auf Kompromiss und Konsens ausgelegt. Also sie müssen eine grosse Mehrheit im Parlament haben, um einen Entscheid zu treffen und um zu schauen, dass der nachher auch vor dem Volk besteht. Also das sieht man ja auch bei den Referenden. Wenn ein Referendum ergriffen wird, dann ist eigentlich vorher schon sehr viel schief gelaufen. Also die das Referendumskomitee oder die das Referendum ergreifen, die haben sich im parlamentarischen Prozess nicht genug gehört gefühlt. Und darum dann entschieden, das Referendum zu ergreifen.
Was sagen Sie zu der landläufigen Meinung, ja, also das Parlament scheucht das Volk innerlich. Also es probiert eher alles zu machen, auch Bundesrat, dass es eigentlich nicht zu einer Volksabstimmung kommt, weil das ist ja so nicht steuerbar. Ist das ja, eine Tendenz, also, die man feststellt, oder ist das einfach so ein bisschen gefühlt, was man so die Idee hat, aber es ist nicht faktenbasiert?
Ich weiss jetzt nicht, ob das über die Zeit zugenommen hat oder nicht. Aber als Politikerin oder als Politiker, da wollen Sie ja eigentlich eine Entscheidung treffen oder eine Lösung finden und Sie wollen das nachher umsetzen. Und Sie sind ja vom Volk gewählt, also Sie haben ja eine gewisse Legitimation. Und da ist es natürlich schwierig für Sie, wenn Sie dann wenn Sie eine Volksabstimmung überstehen müssen, dann ist das immer noch eine zusätzliche Hürde, die Sie mit Ihrer Idee oder mit Ihrem Anliegen nehmen müssen. Und wenn Sie das verhindern können, dann ist das natürlich schön, wenn man die Hürde nicht nehmen muss.
Lassen Sie uns vielleicht noch über ein Instrument reden, das in diesem Zusammenhang auch immer wieder zur Diskussion steht, und das sind die Gegenvorschläge. Also, manchmal sind es direkte, manchmal sind es indirekte. Wie zeichnet sich das jetzt so über Zeit aus? Also, kommen es mehr, kommen es weniger? Oder was würden Sie da sagen?
Ja, also durch das, dass die Zahl der Initiativen zunimmt,
auf Bundesebene
nimmt natürlich auch die Zahl der Gegenvorschläge zu. Tendenziell haben die natürlich eine höhere Gewinnchance als die Initiative selber. Weil der Gegenvorschlag ist ja auch wieder so ein Kompromiss. Also der Bundesrat oder das Parlament nimmt das Anliegen der Initiative auf und versucht es mehr mit dem bisherigen politischen System in Einklang zu bringen. Also schwächt das ein bisschen ab, sucht einen Kompromissvorschlag. Und dann kann es ja teilweise auch vorkommen, dass die Initiative dann zurückgezogen wird, basierend auf einem Gegenvorschlag. Das heisst, die haben natürlich eine höhere Annahmequote, die Gegenvorschläge.
Weil sie nicht mehr ganz so extrem
genau.
Sind, sagen wir mal.
Weil sie Kompromissvorschlag sind, wo natürlich mehr Leute zusagt als die vielleicht extrem wahrgenommene Initiative.
Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf Kantone und schauen, eben viel im Kanton Zürich, viel weniger im Welschland und im Tessin. Was sagen Sie, losgelöst von dem, was Kantone müssen, das ist ja eben gar nicht so wahnsinnig viel, was hat die Vorlage an und für sich für einen Grund? Also es gibt ja immer wieder, man sagt, ja, die Vorlagen sind so komplex, die kann man der Bevölkerung nicht erklären, kein Wunder, wenn sie nicht abstimmen, es ist so komplex. Haben Sie das Gefühl, das hat etwas damit zu tun, dass man jetzt Sachen, die nice to have vor dem Volk entscheiden lassen würde, einfach gar nicht zur Abstimmung bringt, weil zu komplex?
Ja, wir haben die Komplexität natürlich von diesen Vorlagen nicht erfasst. Da müssen Sie auch psychologische Untersuchungen durchführen. Was man natürlich sehen, ist, dass gewisse Kantone fast nur automatische Volksabstimmungen haben. Also obligatorische Abstimmungen, die dem Volk vorgelegt werden, wo gar niemand kann entscheiden, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht. Und das sind halt oft sehr technische Angelegenheiten. Also irgendwie Verfassungsänderung, gewisse Finanzausgaben, die dann dem Volk vorgelegt werden.
Das ist ja auch noch etwas, das ist noch interessant, oder? Das ist ja etwas, was es auf Bundesebene nicht gibt.
Genau,
das,
es gibt kein Finanzreferendum.
Oder was man in den Kantonen ja kennt. Ja. Wäre es gut, würde es das geben auf Bundesebene?
Also meiner Meinung nach reichen die Instrumente aus, die wir auf Bundesebene haben. Wenn sie mit ihrer Ausgabe nicht einverstanden sind, können sie immer auch eine Initiative dagegen ergreifen. Oder halt je nachdem das Referendum, wenn die Ausgabe über das Gesetz zustande kommt. Also ich denke, es kommt mehr auf die Qualität von der direkten Demokratie an und weniger auf die Quantität.
Gut, also das heisst nicht, also dass man aus Ihrer Sicht losgelöst davon komplexe Vorlagen halt auch am Volk muss können vorlegen und nicht sich dahinter verstecken kann, ist zu komplex, versteht eh kein Mensch.
Nein, auf keinen Fall. Also die Politik,
die Aufgabe der Politik, uns das zu erklären.
Genau, die Politik muss in der Lage sein, Ihnen und mir zu erklären, wieso sollen wir jetzt zu dem Ja sagen. Und ich, also ich habe das Gefühl, wenn die Politik das nicht kann, dann ist der Vorschlag vielleicht auch nicht so ausgereift.
Stimmen Sie eigentlich selber immer ab?
Immer, ja.
Einfach aus Interesse oder aus Pflichtgefühl?
Aus Pflichtgefühl. Also ich schätze das sehr, dass ich als Schweizer Bürger das Recht habe, so oft abzustimmen und so oft meine Meinung kundzutun. Und darum sehe ich das auch ein Stück weit als meine Verantwortung, da mich politisch zu beteiligen und politisch zu entscheiden.
Sie forschen in Ihrem Bereich ja auch in einem Gebiet, wo man eigentlich gar nicht so weiss, dass es das überhaupt gibt. Weil wir haben so landläufiges Gefühl, wir in der Schweiz sind so die Einzigen, die so gross können, regelmässig über politische Sachen abstimmen. Dabei gibt es das auch. Also klar, es gibt es noch in anderen demokratischen Ländern, bedeutend weniger. Und dann gibt es aber sogar in autokratischen Ländern.
Ja, genau. Also ich untersuche in meiner Dissertation untersuche ich Volksabstimmungen in nicht demokratischen Ländern oder halbdemokratischen Ländern.
Also wie geht das denn überhaupt?
Das ist nicht das Gleiche wie das, was wir uns unter einer Volksabstimmung vorstellen. Also bei uns werden die meisten Volksabstimmungen vom Volk ausgelöst, also über Unterschriftensammlung oder halt automatisch. Dass bei jeder Verfassungsänderung muss das Volk abstimmen.
Oder jetzt im Kanton, etwas ist so viel teurer, das muss jetzt dem Volk vorgelegt werden.
Genau, das passiert automatisch. Und in den autokratischen Ländern ist es oft so, dass jetzt der Autokrat oder die Autokratin entscheidet, zu dem befragen wir jetzt das Volk.
Einfach so, also bös gesagt, out of the blue.
Ja, out of the blue, oder da hat es irgendeinen Prozess.
Aber es ist nicht vorgegeben. Genau. Also, da kann jetzt einfach, jetzt tun wir mal wieder abstimmen.
Genau, es ist nicht vorgegeben. Mhm. Und es betrifft auch oft Angelegenheiten, die eigentlich der Autokrat oder die Autokratin auch selber entscheiden können. Aber wir entscheiden, oder die Person, die entscheidet, jetzt befrage ich das Volk. Und was ich untersuche, ist ja, wieso passiert das? Oder in welchen Fällen hat ein Autokrat oder eine Autokratin das Gefühl, ich muss jetzt mein Volk befragen? Einerseits zum Schauen, ja, also interessiert mich wirklich die Meinung vom Volk? Oder will ich gegen aussen zeigen, dass das Volk hinter mir steht? Oder muss ich eine unpopuläre Entscheidung treffen und zeigen, dass das Volk das unterstützt? Also es gibt da ganz verschiedene Mechanismen, die das spielen.
Also, wenn wir das jetzt vergleichen mit uns, also ich nehme jetzt eine unpopuläre Abstimmung, wo finde ich als schönes Beispiel ist, was eine Volksabstimmung in der Schweiz kann regulieren. Das sind die Covid-Abstimmungen, die wir gemacht haben. Als ziemlich einziges Land haben wir können und wir haben es dreimal gemacht, oder? Und da kann man immer wieder sagen, also ich glaube, es hat auch selten so eine offene Spaltungen wie in der ganzen Covid-Pandemie. Und es ist für Verlierer oder auch für Gewinner einfacher zu akzeptieren gewesen, es ist ein Volksentscheid, ein Mehrheitsentscheid, als wenn jetzt der Bundesrat das von oben runter entschieden hat. Oder? Also das ist so eigentlich ein Paradebeispiel von, was kann ein Volksentscheid eben auch ausmachen. Aber jetzt, wenn Sie zurückgehen zu Ihrem autokratischen Entscheid, also das ist ja dann gar nicht der Sinn und Zweck von so einer Abstimmung?
Nein, in den meisten Fällen nicht. Also ein Beispiel, das vielleicht ein bisschen in diese Richtung geht, ist Kuba, wo über die gleichgeschlechtliche Ehe abgestimmt hat.
Das haben wir auch abgestimmt.
Genau, das ist ein Thema, das in Demokratien und in Autokratien am Volk vorgelegt worden ist. Oder in Irland zum Beispiel auch, oder in Australien. Und Kuba ist spannend, weil das ist genau das Thema, das auch bei uns oder auch in anderen demokratischen Ländern für viel politischen Konflikt oder auch verhärtete Fronten gesorgt hat. Und da haben die kubanischen Autokraten entschieden, dass das ein Thema ist, Also vielleicht so ein heisse Herdöpfel, die sie nicht anlangen wollen. Okay, wir lassen das jetzt das Volk entscheiden. Obwohl wir eigentlich ein autokratisch regierter Staat sind, wo das Volk gar nicht viel zu sagen hat. Aber für sie, also so interpretiere ich das, dass das für sie wie ein Weg war, um ein politisch heisses Eisen wie quasi loszuwerden oder abzudelegieren.
Und aus Ihrer Erfahrung, also bei uns ist ja quasi der Volksentscheid steht dann über allem, ob das jetzt im Bundesrat passt oder nicht. Jetzt Autokraten, die können schon das Volk abstimmen lassen. Und wenn es dann nicht so rauskommt, wie Sie denken, steht er dann gleich der Entscheid? Oder dann wird er wieder umgestoßen und vergessen?
Das kommt jetzt natürlich sehr aufs Land drauf an, wo Sie beobachten. Also,
was ist jetzt Kuba? Machen wir das Kuba? Weiss man das? Also, was war die Idee von der Regierung vor der Abstimmung?
Ich gehe davon aus, ich habe es nicht im Detail analysiert, aber ich gehe davon aus, die sind prinzipiell dafür gewesen. Das tangiert sie nicht in ihrem Herrschaftsverhältnis, das tangiert die eigene Macht eigentlich nicht. Und darum haben sie wie gefunden, ja, das kann man machen, wir fragen mal das Volk dazu. Aber was man grundsätzlich muss sehen, ist, fast alle Volksabstimmungen Autokratie, die gewinnt der Autokrat. Es ist sehr selten, dass so eine Abstimmung verloren geht, aber es kommt vor. Und zum Beispiel in Chile 1988, dort hat die Militärdiktatur mit einer Volksabstimmung geendet. Da hat es eine Abstimmung gegeben, soll der Diktator weiterhin an der Macht bleiben oder nicht. Und dann hat das Volk, also da ist es mit sehr viel Angst verbunden und mit sehr viel Zweifel, aber das Volk hat dann in der Mehrheit gesagt, nein, wir wollen das nicht mehr. Und das hat nachher den Übergang zur Demokratie eingeläutet in Chile.
Gut, das ist jetzt aber schon sehr lange her.
Das ist lange her.
Aber jetzt, wenn Sie sagen, der Autokrat gönnt grundsätzlich, also dann müssen wir ja gleich auch noch fragen, wie kommt dann das Resultat stand? Also wer geht abstimmen oder wer darf überhaupt abstimmen und wie wird das überhaupt auszählt oder festgehalten?
Das ist so, die Abstimmungen, die haben ganz viele Probleme. Also nochmal, man kann das nicht vergleichen mit unseren Abstimmungen, die wir durchführen. Sondern das sind eigene Vorkommnisse, die man separat anschauen müssen. Klar, sie haben Probleme, wer geht überhaupt abstimmen, wie hoch ist die Stimmbeteiligung, findet überhaupt eine Diskussion statt, eine öffentliche, können die Gegenmeinungen, können die in den Medien verbreitet werden, ist Stimmgeheimnis gewahrt, also werde ich beobachtet, wenn ich meine Stimme abgib.
Und gibt es Repressalien, wenn Sie falsch stimmen?
Genau, wenn ich falsch stimme, was passiert? Also im Dritten Reich zum Beispiel ist das, glaube ich, nicht so gut gewesen, wenn man da falsch abgestimmt hat. Und klar, am Schluss, ja, wer zählt das Ganze aus? Also, wie werden die Stimmen wirklich so ausgezählt, wie sie abgegeben worden sind? Oder gibt es da Stimmenfälschung im grossen Stil? Ergebnisfälschung? Also da haben Sie eine ganze Palette an Sachen, die schief gehen können.
Wie viel Wahlbeobachtung jetzt aus dem Bereich, den Sie untersuchen, lassen so autokratische Staaten zu? Weil es geht ja irgendwo durch, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht überall, aber immer auch um ein Image, nicht nur nach innen, sondern vor allem nach außen. Und es geht um Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, die abhängen von gewissen solchen Entscheiden. Wie viel wird dazu gelassen?
Ja genau, sie haben die ganze internationale Komponente, wo sie gegen außen zeigen, dass sie demokratisch sind. Das ist sehr unterschiedlich mit den Beobachtungen. Also es gibt natürlich unabhängige Missionen, aber wenn sie die ins Land lassen, dann stellen die natürlich kritische Fragen. Und was wir immer mehr sehen, das sind so ein Gefälligkeitsgutachten. Also sie laden irgendwie Menschen von Organisationen oder von Staaten ein, die ihnen irgendwie wohlgesinnt sind und die stellen denen dann ein Zeugnis aus, dass sie demokratisch eine Abstimmung durchgeführt haben.
Und die stellen dann auch die richtigen Fragen?
Genau. Oder sie schauen nicht an im richtigen Moment.
Wenn wir jetzt wieder zurückkommen, dann gibt es eigentlich, Sie haben gesagt, wir können es nicht vergleichen mit unseren Abstimmungen, aber es gibt eigentlich kein OECD-Land, wo das Vertrauen in die Institution höher ist als in der Schweiz. Und das trotzdem, dass das BAG die AHV falsch berechnet hat, trotz Unterschriften, Fälschungen und Corona. Überrascht Sie das?
Nein, eigentlich nicht. Weil, also wir können politisch sehr viel mitbestimmen. Und durch das sind wir wie Teil des Staates. Also die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Also wir haben es in der Hand, zum bei wichtigen Entscheiden auch das Wort mitzureden. Und durch das erhöht das auch mein Vertrauen in die Institutionen, weil ich weiss, die müssen ein Stück weit machen, das machen, was ich will.
Und wir haben das anders als jetzt zum Beispiel Deutschland oder England, wo zwar weniger abstimmt, aber trotz allem auch quasi Formen von Abstimmungen kennt.
Also grundsätzlich gehen wir davon aus, dass es besser ist, wenn man oft über viele verschiedene Sachen abstimmt. Weil das fördert einerseits fördert das die Interaktion zwischen Bürgerinnen und dem Staat und andererseits fördert es auch mein politisches Interesse und meine politisch, wie politisch aktiv dass ich bin. Also je öfter dass ich abstimme, desto mehr muss ich mich mit politischen Themen auseinandersetzen.
Wenn Sie nur alle vier Jahre mal etwas sagen müssen, dann interessiert Sie das vielleicht weniger.
Genau, und das ist problematisch. Also zum Beispiel auch Brexit-Abstimmung ist aus unserer Sicht problematisch. Weil sie kommt nicht in ein System hinein, das oft abstimmt oder wo sich gewöhnt ist, abzustimmen. Und es ist eine Abstimmung, die von oben verordnet worden ist. Quasi. Also, weil sich Politikerinnen und Politiker nicht die Finger verbrennen, haben sie gesagt, ja gut, jetzt lassen wir über das Thema das Volk abstimmen. Aber es sollte eigentlich, also das Volk sollte sich selber in der Hand haben, über was das es will abstimmen.
Wie viel, sagen Sie dann, hat zu tun, um eigentlich an die Urne überhaupt zu gehen, aber überhaupt das Mitspracherecht auch irgendwie richtig einzuschätzen, wie fest dass der ganze Prozess im Alltag auch im Vorfeld debattiert wurde. Jetzt kann man ja sagen, gerade England ist ja jetzt nicht so. Wir haben gesagt, Achtung, wir stimmen ab und morgen haben, müssen darüber abstimmen. Also das ist des Langen, des Breiten, hat es die verschiedenen politischen Lager gegeben, verschiedene Meinungen gehört, aus dem Ausland, im Inland, die haben lange Zeit gehabt, und haben dann so entschieden, wie sie jetzt entschieden haben. Wieso sagen Sie, das war gleich nicht so eine schlaue Lösung?
Also wir sind im Moment dran, so Qualitätskriterien für gute Abstimmungen zu definieren. Und eines der Kriterien ist das, was Sie gesagt haben, dass man wirklich genug Zeit hat, um darüber zu debattieren. Also ich weiss, in einem halben Jahr kommt die Abstimmung, ich weiss Positionen und dann können wir miteinander diskutieren, ja, was ist jetzt die beste Lösung. Aber ein weiteres Kriterium, das jetzt in England überhaupt nicht klar war, zum Beispiel, Sie müssen ja wissen, was das Ergebnis ist von der Abstimmung. Also es gibt Ja oder Nein. Und dann müssen Sie wissen, bei Ja passiert das und bei Nein passiert das. Und jetzt, um beim England-Beispiel zu bringen, es war überhaupt nicht klar, was passiert, wenn jetzt die Leute zu einem Brexit Ja sagen. Also mit tritt aus der EU aus, klar, aber wie passiert das, in welchem Zeitraum passiert das, was passiert mit dem ganzen Abkommen, das ist nichts vorverhandelt worden. Also man ist wirklich wie vor, eigentlich, es ist wirklich so eine Blackbox, man sagt mal ja und dann schaut man, was passiert.
Ist das jetzt ein Steilpass für die SVP gegen das Rahmenabkommen oder gegen die bilateralen drei, weil da sagt man auch, ja, wir müssen, aber was genau passiert, weiss niemand.
Klar, Sie können
solche Abstimmungen haben wir schon auch.
Sie können in Zukunft ja nie ganz klar voraussagen, was passiert. Aber bei uns ist schon oft relativ klar, es wird über ein Abkommen abgestimmt. Das sieht so und so aus. Da bestehen noch gewisse Unsicherheiten. Aber ich habe viel mehr Informationen als Stimmbürger als vor so einer anderen Abstimmung, wo ich wirklich nicht weiss, was noch passiert. Also klar, Sie können immer sagen, Sie bräuchten noch mehr Informationen oder die Informationen können ja auch falsch sein, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, in der Schweiz ist immer relativ klar, was nachher passiert. Also, wir machen die Brüche in der Schweiz, die sind nie so gross wie im Ausland. Wir stimmen immer relativ kleinräumig, kleinteilig ab und tun uns so schrittweise an gewisse Lösungen antasten.
Gut, also die Bilateralen werden nochmal eine Zäsur bedeuten, weil ich weiss nicht, wie schrittweise das funktioniert. Vielleicht nochmal ganz zum Schluss. Sagen Sie nochmal, die Idee, das Volk entscheidet in der Schweiz über alles. Ist das eine Aussage, die Sie würden stehen lassen?
Mit gewissen Rahmenbedingungen. Das Volk kann sehr viel mitentscheiden. Aber am Schluss, also wir sind in dem System, wo wir drin sind. Und es braucht halt alles sehr lang, bis sich's verändert.
Gut, aber es kann entscheiden. Über die Zeit haben wir gar noch nicht geredet. Aber das lassen wir jetzt mal da stehen. Die nächste Abstimmung steht am 9. Februar. Beleidigt genau Ihre Studie. Wir stimmen national ab und kantonal in Zürich zumindest nicht. Wir werden sehen, was das für ein Resultat gibt. Vorerst ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Robin Gut.
Danke fürs Gespräch.
Eine Auslegeordnung zwischen nationalen und kantonalen Vorlagen, Einschätzungen und Erklärungen vom Projektleiter der jüngsten Vergleichsstudie vom Zentrum für Demokratie in Aarau, dem Politikwissenschaftler Robin Gut. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Jetzt ein gerade TLZ aktuell. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander.